Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Brainsnack der Stiftung Münch, dem Podcast zur Zukunft der Medizin und Gesundheitsversorgung. Kann man eine Krankheit mit dem Smartphone besiegen oder zumindest zähmen? Darum geht's heute. Und wir sprechen dafür mit Markus Dahlem, einem promovierten Physiker, Gründer und Geschäftsführer des Berliner Gesundheitsstartups New Sense Lab. Schön, dass Sie sich heute die Zeit für den Brainsnack nehmen, lieber Herr Dahlem.
Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und ich freue mich auf das Gespräch.
Wir wollen miteinander heute darüber reden, wie die Versorgung der Patienten in Zukunft besser werden könnte. Genauer gesagt über die sogenannte App auf Rezept und was sie dazu beitragen kann. Denn so eine App haben Sie, Herr Dahlem, mit Ihrer Firma programmiert. Die heißt M-Sense und zum Anfang die Frage, worum geht es dabei? Was soll und was kann M-Sense?
Ja, M-Sense ist eine App, genau wie Sie sagen, und wir haben für Migränepatienten die Verhaltenstherapie, die man normalerweise vielleicht in einer Tagesklinik über eine Woche lang lernt, verschiedene Methoden etc., die haben wir ins Mobile übersetzt, in eine App gepackt, die man auf dem Handy dann immer dabei hat. Aber die klassischen Elemente, die man in der Verhaltenstherapie für Kopfschmerzen, insbesondere für Migräne lernt, haben wir dort auch übertragen. Das ist Entspannungstherapie, Sport und noch einige andere Wirkbausteine, so nennen wir das, digitale Wirkbausteine. Und dieses Programm selber kann jetzt auf Rezept von einer Ärztin, von einem Arzt eben verschrieben werden. Da arbeitet man dann trotzdem immer noch mit einem Arzt zusammen an der Therapie, aber die Verhaltenstherapie selber kann man eben an jedem Tag, an jedem Ort machen, weil man es halt quasi immer in der Hosentasche hat.
Es ist so, Gesundheits-Apps für das Smartphone gibt es natürlich im Prinzip schon lange und auch in sehr großer Zahl. Das Neue ist, dass sie in Deutschland von den Krankenkassen erstattet werden oder ihre Benutzung von den Krankenkassen erstattet wird. Dafür ist die Grundlage ein Ende 2019 verabschiedetes Gesetz, das dann im vergangenen Jahr nochmal durch eine Verordnung ergänzt wurde, damit alles seine Ordnung hat und auch einen offiziellen Namen, digitale Gesundheitsanwendungen, also DIGAS abgekürzt. Um die geht's. Und damit die Kasse dafür bezahlt, muss das BfArM, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, so eine DIGA prüfen und für sicher befinden. 68 Anträge sind bisher eingegangen, 12 wurden genehmigt und M-Sense gehört zu diesem Dutzend. Was hat sich dadurch für Sie geändert, Herr Dahlem?
Ja, wir haben jetzt wirklich erstmal einen direkten Zugang in den ersten Gesundheitsmarkt und damit zum ersten Mal auch eigentlich ein richtiges Geschäftsmodell. Denn die haben den Begriff Gesundheits-Apps erwähnt oder Gesundheitsanwendung, wo ja auch der Name DIGA herkommt. Vor diesem digitalen Gesundheitsgesetz haben wir oft die Begrifflichkeiten gehabt, Wellness-App oder auch Gesundheits-App im Kontext mehr Richtung Wellness- und Medizin-Apps. Und da war die Unterscheidung, dass eine Medizin-App ein CE-Kennzeichen trägt und damit sich als Medizinprodukt zu erkennen gibt. Und das ist schon mal die erste Hürde. Und das ist auch eine notwendige Voraussetzung für einen Antrag beim BfArM, um eine DIGA zu werden. Und diese Hürde selber, das bedeutet schon relativ hohe Anforderungen an die App. Das heißt, da muss man erstmal eine Sicherheits- und Nutzenabwägung machen, klinische Studien machen, etc. Insofern unterscheidet man sich schon ganz klar von den, ich sage jetzt erstmal Wellness-Apps, um das wirklich gut zu unterscheiden, die vielleicht auch Entspannungsverfahren an sich anbieten, aber eben nicht so spezialisiert sind auf ein Krankheitsbild, sondern sich an die gesunde Bevölkerung richtet. Und weil diese Entwicklung eben als Medizinprodukt teurer ist, ist es für den Selbstzahler eigentlich in der Regel, insbesondere in so einem reichen Land wie Deutschland, wo man gewohnt ist, dass für echte medizinische Leistung auch bezahlt wird, aufgekommen wird, ist da keine Bereitschaft, ein hochpreisiges Produkt, das auch wirklich Gesundheitszustände verbessert, zu bezahlen. Es gab gleichzeitig im SGB V keine richtige Grundlage, solche Apps zu bezahlen. Und das wurde geändert mit dem DVG, also dem Digitale Versorgungsgesetz.
Sie haben den Preis angesprochen. Wie hoch war er, wie hoch ist er jetzt für Ihre App?
Genau, wir haben uns das natürlich auch lange überlegt. Es gibt eine freie Preiswahl für genau 12 Monate. Und dann steht man natürlich als Hersteller auch erstmal da und darf es frei wählen. Das klingt erstmal wie Scharaffenland. Gleichzeitig haben wir uns natürlich schon sehr, sehr genau überlegt, was ist ein fairer, vernünftiger Preis. Da haben wir uns auch eine Agentur geholt, die uns auch nochmal beraten hat, die normalerweise berät, wie man Medikamente bepreist und auch verhandelt im sogenannten Amnok-Prozess. Und da haben wir dann festgestellt, so die Methodik, wenn man mal sich orientiert an den Arzneimitteln, läuft darauf hinaus, dass wir den Preis, wie wir ihn bestimmt haben, nämlich mit 219 Euro brutto oder netto 184 Euro, damit, und das war ja ganz spannend, als wir den Antrag gestellt haben, gab es noch gar keine DIGAs. Und dann haben wir später festgestellt, dass wir da an der sehr weit unteren Grenze liegen. Gleichzeitig bin ich deswegen aber auch sehr, sehr zuversichtlich. Das ist ja jetzt erstmal der freie Preis für 12 Monate. Wir kommen dann in die Preisverhandlungen. Dazu müssen wir auch nochmal klinische Evidenz weiter belegen und nachweisen. Aber wenn wir die klinische Evidenz dann auch haben, dass wir diesen Preis dann auch halten können.
Das ist im Vergleich zu dem Preis, den Selbstzahler oder Privatpatienten, die vielleicht vorher schon die App benutzt haben, ein Unterschied oder ist es gerade derselbe Preis?
Nee, es ist ein höherer Preis, wobei die App sich auch deutlich nochmal verbessert hat, sowohl in dem Therapieumfang, was wir anbieten. Das heißt, da ist einiges an Weiterentwicklung hineingeflossen. Es ist sogar eine eigene App dafür zugelassen worden, weil sich auch die medizinische Zweckbestimmung nochmal verändert hat. Und aber auch, weil wir für den BfArM-Prozess dann auch nochmal weit höhere, weitere Sicherheitsstandards einhalten mussten, die darüber hinausgehen, was man als Medizinprodukt machen kann. Und zudem gibt es jetzt bald noch die Medical Device Regulation, also eine europäische Verordnung. Vorher hatten wir nur eine Richtlinie, das heißt, da galt das deutsche nationale Gesetz für Medizinprodukte. Auch da verschärft sich nochmal extrem die Anforderungen an das Medizinprodukt. In dem Sinne Datenschutz, Anforderungen an das Medizinprodukt und noch Sonderanforderungen von dem BfArM. Das sind alles Kosten, weswegen man das mit dem alten Produkt eigentlich gar nicht vergleichen kann.
Und wie viele Verordnungen sind bisher von Ärzten, Ärztinnen unterschrieben worden?
Ich kenne natürlich nicht die Zahlen der anderen Hersteller. Es gibt ein paar Zahlen, die manchmal auch kursieren, aber ich glaube, das ist dann immer nur ein Ausschnitt für bestimmte Bereiche oder bestimmte Kassen. Wir selber sehen jetzt, wir sind ja seit 3 Monaten auf dem Markt, es ist rein organisch. Wir machen momentan noch, wir haben, glaube ich, auch eine gute Marke aufgebaut mit M-Sense. Das ist bei den Neurologinnen und Hausärzten sehr gut bekannt. Und wir sehen so einige 100 Verschreibungen aktuell pro Monat, was trotzdem natürlich noch sehr, sehr wenig ist. Wir haben 9 Millionen Migränepatienten in Deutschland. Da sind wir weit weg davon, dass das jetzt schon die Marktgröße erfasst wird. Und wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, wie machen wir solche Produkte bekannter. Jetzt mal allgemein, dass man Apps auf Rezept, das ist dieses sogenannte Muster 16-Format, was jeder kennt als Rezept, dieser rosa Zettel, den man da mitkriegt, das wissen teilweise die Ärzte gar nicht, dass man auf diesem Rezept auch Software-Apps verschreiben kann. Und das ist jetzt die Aufgabe, das ein bisschen bekannter zu machen.
Das heißt, früher mussten Sie Patienten, Migränepatienten direkt selbst überzeugen oder auf sich aufmerksam machen. Jetzt sind die Ärztinnen und die Ärzte der Schlüssel zum Erfolg auf dem Markt eigentlich. Ähnlich wie wir es von der Pharmabranche kennen. Schicken Sie jetzt auch Außendienstler in die Praxen?
In der Tat überlegen wir das, dass wir sozusagen genau das ähnlich machen, wie Pharma das mit seinem Außendienst macht. Gleichzeitig sehe ich beide Möglichkeiten. Wir nennen das intern Push und Pull. Das heißt, wir gehen einerseits schon auch an die Patienten, Patientinnen heran, über Social Media, wir haben einen großen Blog, wo wir auch sehr viel Content jetzt außerhalb der App bereitstellen und Wissen über Migräne für Betroffene aufbauen. Und dann natürlich aber auch, wenn aber der Arzt ich weiß, nee, das ist schon ein ganz normales, sinnvolles Medikament mit Studien, kontrollierten Studien nachgewiesen, dass es wirkt, dann kann das durchaus auch sinnvoll sein, dass die Betroffenen quasi unser eigener Außendienst werden, der auch in dem Sinne sozusagen uns erstmal bekannt macht. Nichtsdestotrotz denken wir darüber nach, auch einen ganz, ganz klassischen Weg zu gehen und das Push-Verfahren, dass wir sozusagen die Ärzte, Ärztinnen ansprechen, erstmal aufklären, erstmal DIGA generisch, wie kann man das verschreiben und dann aber auch speziell, was sind die digitalen Wirkbausteine, wieso wirkt M-Sense im Speziellen.
Genau, darum müssen wir uns jetzt nochmal ein bisschen kümmern. Herr Dahlem, einen Schritt zurück. Wie kommt man überhaupt auf die verrückte Idee, eine Smartphone-App könne gegen so eine Krankheit helfen? Was kann eine App ausrichten? Dieselbe Frage gilt natürlich auch für all die anderen bisher zugelassenen DIGAs, also gegen Adipositas, gegen Schlafstörungen, gegen Depression, Tinnitus. Eine App ist doch kein Arzneimittel, mit der sie jetzt auch in diesem Preisfindungsverfahren verglichen worden ist. Oder doch, Herr Dahlem?
Eigentlich doch. Arzneimittel heißt ja erstmal nichts anderes als Arznei. Die Heilungs- oder Heilkunst steckt da ja drin. Und dann ist es halt ein Mittel zur Heilkunst. Also insofern, wir denken natürlich bei Arzneimittel, ich auch, gebe ich ganz ehrlich zu, natürlich immer erstmal an eine Tablette und dann vielleicht sogar nochmal irgendwann an eine Spritze etc. Also irgendwo etwas, ein kleines Molekül oder auch mal diese sogenannten Biologics, also die Antikörper, diese großen Moleküle. Aber die Arznei geht darüber hinaus. Es gibt sogenannte Neuromodulatoren, das sind Hirnstimulatoren oder Stimulatoren des Nervensystems. Die können auch nicht invasiv sein. Da kann man dann mit elektrischen Schocks zum Beispiel über die Haut versuchen, auf das Nervensystem einzuwirken. Die sind auch für Migräne zugelassen. Jetzt könnte man aber auch überlegen, dass man das Nervensystem nicht über elektrische Ströme umprogrammiert, sondern vielleicht über Töne und Lichter. Und so bin ich selber drauf gekommen. Ich habe geforscht im Bereich der Neuromodulatoren und dann gesagt, wie kann man die durch Stimulationsprotokolle, sprich Software, personalisieren? Kann man da das Stimulationsprotokoll abändern? Und irgendwann kam dann die Idee zu sagen, naja, muss das dann immer Strom sein? Kann man nicht letztendlich Licht, Töne etc. nehmen? Also etwas, was ein normales Handy auch hat. Dann braucht man nämlich eigentlich gar nicht mehr das Medizinprodukt als ein physisches Gerät, sondern kann eben Consumer Electronics, das Smartphone, könnte aber auch Alexa sein oder in der Zukunft mal der Badezimmerspiegel, der vielleicht spricht. Dann kann man den benutzen, um letztendlich zu versuchen, das Nervensystem positiv zu beeinflussen, sodass man die Anfallsbereitschaft für Migräne verlernt. Und in der Tat ist das eine ganz alte Idee, dass den ersten Businessplan in dem Bereich für eine mobile telemedizinische Diagnostik, jetzt auch nicht die Therapie, aber die Diagnose, das habe ich schon, ich glaube, 2003 angefangen, 2004 dann fertiggestellt. Also das war 3-4 Jahre, bevor es das iPhone überhaupt gab. Das heißt, es ist nicht am Smartphone gekoppelt, der Gedanke, der ist eigentlich deutlich älter.
Aber Töne und Licht haben Sie am Anfang noch nicht erwähnt als Mittel, die diese App zur Verfügung hat. Da ging es um Verhaltenstherapie.
Ganz genau.
Um Entspannung und Sport.
Genau, das ist auch der aktuelle Zustand von M-Sense. Wir arbeiten an den nächsten digitalen Arzneimittelwirkstoffen, die dann sowas beinhalten. Das wären dann aber ziemlich sicher Medizinprodukte der Klasse 2b. In dem digitale Versorgungsgesetz sind eigentlich nur zurzeit 2a-Produkte erlaubt. Und damit mussten wir die App auch letztendlich ein wenig wirkungsärmer machen, als sie vielleicht sein könnte. Gleichzeitig muss man sagen, die Studien, wie Licht jetzt wirkt, sind auch noch in den Kinderschuhen. Wir wissen, nicht nur durch eigene Studien, sondern durch Studien, die auch insgesamt international durchgeführt worden sind, dass zum Beispiel das grüne Licht hilft, eine ganz bestimmte enge Bandbreite des grünen Lichts, Schmerz lindert, die Migräne schmerzspezifisch und blaues Licht den Schmerz verstärkt. Und das geschickt einzusetzen zu gewissen Zeiten, das wäre dann so ein digitaler Wirkstoff, der über die Verhaltenstherapie, also über diese 2a-Produkte hinausgeht. Und das wäre die große Hoffnung, dass das Gesetz dann in einer Reform mal erweitert wird für Medizinprodukte, Apps auf Rezept, die eben eine höhere Risikoklasse haben, damit auch mehr Risiko tragen, also auch nochmal gewisse Studien mehr benötigen, vielleicht auch nochmal hochpreisiger sind, aber letztendlich das Spektrum der Arzneimittel halt auch nochmal sehr stark erweitert.
Jetzt haben Sie die Risikoklassen erwähnt und für den, der sich in diesem Katalog nicht auskennt, also Risikoklasse 1 und 2a, da fallen zum Beispiel Stützstrümpfe drunter und Hörgeräte. Bei 2b Kondome zum Beispiel. Und Klasse 3 ist dann schon sowas wie ein Stent oder ein künstliches Gelenk. Und Digas dürfen bisher nur in 1 und 2a spielen sozusagen.
Genau, die niedrigen Risiken. Man sollte es immer sozusagen an dem Risiko sehen. Und wenn ich irgendwo durch das Medizinprodukt auch in eine Gefahr, könnte auch durch die Nebenwirkungen sein, reinlaufe, dann wird man automatisch hochklassifiziert. Wenn ich also irgendwo eingreife, zum Beispiel auch in die Hoheit der Ärzte, wir haben ja letztendlich einen Arztvorbehalt, und wenn so eine App vorschlagen würde, hier nimm mal mehr von einem Medikament oder ändere mal deine Therapie, dann kommt man vielleicht sogar in einen Bereich, wo man sagt, das ist gar keine Produktleistung mehr, das ist jetzt eine ärztliche Leistung, dann wäre es generell sogar verboten. Oder man sagt, nee, das darf die App, weil der Arzt das ja letztendlich so verschrieben hat, im Wissen, dass die App das kann. Insofern war die eigentliche Unterscheidung beim Arzt. Jetzt kann die App aber vielleicht einen Fehler haben in der Programmierung, und dann wäre das eine höhere Risikoklasse, weil hier ein entscheidender Schritt entkoppelt ist von der Rückfrage des Arztes. Und das ist bei der Verhaltenstherapie eben nicht gegeben. Da kann die App durchaus vorschlagen, mach mal viermal die Woche die Meditation statt fünfmal, weil diese Unterscheidung, wie lange man Entspannungstherapie macht, ist in der Freiheit des Patienten selber, das zu entscheiden. Das heißt, da kann die App eingreifen. Aber sie könnte nicht zum Beispiel eine medikamentöse Therapie umstellen. Das ist aber algorithmisch durchaus möglich, dass eine App zum Beispiel sagt, Frühwarnung, du könntest in 12 Stunden einen Migräneanfall haben, nehme jetzt schon mal ein Schmerzmittel, eben nicht als Akutmittel, sondern quasi prophylaktisch oder man sagt präemptiv. Und diese präemptive Migränetherapie mit Akutmitteln vorbeugend einzugreifen, weil eine Warn-App das Signal gibt, das wäre sicherlich ein 2b-Fall. Genauso wie die Lichttherapie, über die wir gesprochen haben.
Und Sie haben schon die Studien angesprochen, die nötig sind, um nachzuweisen, wie gut das funktioniert. Sie müssen aber auch jetzt schon einen Nutzen nachweisen, nämlich für die Preisverhandlung, die nach 12 Monaten ansteht.
Genau, man braucht also auch für Klasse 1 und 2a-Produkte auf jeden Fall einmal den Nutzennachweis. Den muss man in jedem Fall machen, und das wird auch ganz analog gemacht zu den Arzneimitteln. Das heißt, wir werden zeigen, dass wir Migränetage reduzieren, und zwar ähnlich hoch, wie es ein Arzneimittel kann. Wir würden gerne etwas breiter reingehen und sagen, nur Kopfschmerzen, weil man das normalerweise in der Verhaltenstherapie zeigt. Das ist der klassische Endpunkt. Gleichzeitig hat dann das BfArM gesagt, nein, wir sollen uns an den Arzneimittel-Endpunkten halten, weil wir ja nun auch wie ein Arzneimittel verschrieben werden. Das ist so ein bisschen ein Konflikt zwischen dem regulatorischen, den wir schon sehen, den Punkt, dass wir sagen, wenn wir mit einem Arzneimittelverfahren auf den Markt kommen, müssen wir uns denselben Standards messen. Gleichzeitig weiß man, die Verhaltenstherapie wirkt nie nur spezifisch auf den Migränekopfschmerz. Viele Migränepatienten haben zusätzlich einen leichten Spannungskopfschmerz ab und zu. Diese Kopfschmerztage reduzieren wir zusätzlich, die werden aber gar nicht bewertet in der Studie. Das heißt, da haben wir einen Effekt, den wir gar nicht bezahlt bekommen und gar nicht sozusagen in die Waagschale der Preisverhandlung legen dürfen, weil wir nur die spezifische Wirkung auf den Migränekopfschmerz nachweisen werden und dann auch bezahlt bekommen.
Für Arzneimittel kennen wir den Standard, die randomisierte, kontrollierte Studie. Funktioniert das bei Ihnen nach demselben Prinzip?
Genau, das ist die Anforderung. Man muss immer auch eine kontrollierte und randomisierte Studie machen. Jetzt hat man allerdings schon das Problem, das ist ein generisches Problem für Verhaltenstherapie-Apps, nicht für die Lichttherapie zum Beispiel und nicht für andere. Also es ist nicht ein generisches Problem für digitale Wirkstoffe, aber für Verhaltenstherapie, dass man die nicht verblinden kann. Die Nutzerin selber, die würde merken, wenn man da so eine Bogus-Verhaltenstherapie macht. Solche Studien sind sogar mal gemacht worden in einem Meditationsbereich. Da hat man eine richtige Meditationsanleitung gehabt und dann eine andere Anleitung, die im Wesentlichen gesagt hat, setz dich auf den Hocker und meditiere, und das war's dann. Und da hat man aber natürlich gemerkt, dass das mit Sicherheit nicht die Wirkstoff ist, sondern der Placebo. Das heißt, man ist dann schnell weggegangen von solchen Designs und hat gesagt, wir können nicht eine Verhaltenstherapie mit irgendwelchen komischen Tipps mach mal Sport, zum Beispiel setz dich auf das Sofa und ess Kartoffelchips, dann merkt man, okay, das ist offensichtlich jetzt kein Schem-Sport sozusagen. Man nennt dann immer die Stimulation, die nicht echt ist, eine Schem-Stimulation. Da gibt es aber Designs, wie das Wartezimmer-Design. Und so ein Design nehmen wir. Solche Designs sind auch bei Medikamentenstudien gemacht worden. Und dann kann man auch eine Kontrollgruppe machen, die einfach etwas länger auf die Interventionsphase warten muss. Und diese Wartezeit nimmt man als Vergleich.
Wir sehen schon, die Tücke steckt dann wie üblich im Detail bei diesen Verfahren. Und das geht dann ja noch weiter. Wer wird am Ende die Entscheidung treffen? Wie werden diese Preisverhandlungen ablaufen? Bei Arzneimitteln, bei neuen Arzneimitteln, bemisst sich's am Zusatznutzen im Vergleich zu einer schon existierenden Therapie. Woran würden Sie sich dann orientieren müssen? Es gibt ja noch keine anderen DIGAs für denselben Bereich.
Aber es gibt eben den Nutzen in der Prävention an sich. Das heißt, es gibt ja in der Migräne immer die Akuttherapie, da ist es dann immer die Schmerzfreiheit nach 2 Stunden. Wir allerdings sind nicht im Akutbereich unterwegs oder noch nicht mit der Verhaltenstherapie, sind wir in der Prävention. Und da gibt es dann immer die Kopfschmerzreduktion um 50%. Das wäre ein klassischer Endpunkt. Jetzt vergleichen wir uns natürlich mit Standard of Care. Das heißt, es ist nicht so, dass die Patienten gar nichts haben. Die haben letztendlich auch zusätzlich eine Prävention. Insofern muss man dann nochmal gucken, wie viel man das überschreitet. Aber letztendlich ist es eben ähnlich wie ein Medikament, das man auch zusätzlich zur Akuttherapie benutzt oder zusätzlich zu einem anderen Präventionsmedikament. Jetzt würde man die normalerweise nicht mischen, aber in dem Fall hier kann man das schon. Das ist quasi das klassische multimodale Verfahren. Dafür gibt es aber schon Preisfeststellungsmethoden und auch da sind wir eigentlich, ist es nicht wirklich Neuland, was wir betreten, sondern wir werden, so erwarten wir es gab jetzt noch keine Preisverhandlung, wahrscheinlich auf dieselben Argumente treffen, wie wir sie auch bei Medikamenten sehen. Und das ist ja schon im Vorfeld auch bei unserem BfArM-Antrag passiert, wo wir gesagt haben, es ist aus meiner Sicht medizinisch sinnvoll, eigentlich alle Kopfschmerztage zu nehmen, wo dann gesagt wird, nein, aber bitte die klinischen Endpunkte für Arzneimittelstudien. Da gibt es Leitlinien, die sind veröffentlicht und dann mussten wir uns an die halten. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir uns auch an dieselben Argumente halten, die bei Medikamenten gelten. Und da wiederum haben wir in der Migräne eigentlich gute Vorläufer. Es hat sich jetzt fast 20 Jahre nichts getan. Aktuell sind 9 neue Medikamente auf den Markt gekommen. 4 davon sind in der Prävention, 5 sind Akutmedikamente. Und ich denke, wir werden dann auch ähnliche Preise aufrufen und sehen, wie es in dem Bereich gibt. Jetzt sicherlich nicht an die Antikörper, die sind deutlich teurer, die sind sehr, sehr viel teurer. Aber es gibt noch andere Medikamente und dann wird man sich ungefähr in den Preis einspielen.
Und die Bewertung nimmt die ähnlich wie für die Arzneimittel das IQWiG und dann der GBA vor, der gemeinsame Bundesausschuss?
Genau, es ist nicht es ist analog, aber es ist eine Verhandlung mit dem GKV-Spitzenverband und dem Verband der Hersteller und wir als Hersteller selber nochmal die da vortragen müssen.
Bisher habe ich anfangs erwähnt, 68 Anträge, 12 zugelassen. Was ist Ihr Eindruck, Herr Dahlem, warum sind es nicht noch viel mehr, sowohl Anträge als auch zugelassene, wenn E-Health so der Megatrend der Stunde ist? Woran liegt es, dass im Durchschnitt auch nur 1 von 5 Anträgen bisher Erfolg hatte?
Ja, weil es eben schon so ist, dass wir Evidenz auch im Vorfeld nachweisen müssen. Es sind ja jetzt nur 3, wenn ich es richtig erinnere, endgültig aufgenommen, die anderen vorläufig. Aber auch die Vorläufigen mussten schon zumindest Real-World-Evidence, Evidenz auf sogenannten Real-World-Data vorlegen. Das heißt also, da Daten gesammelt haben in der normalen Nutzung und zwar dann in der Regel ja schon als Medizinprodukt. Das heißt, die Medizinproduktezulassung muss da sein und man muss eben wahrscheinlich schon mal über ein Jahr, wir haben sogar über 3 Jahre Vergleichsdaten gesammelt haben. Das haben sicherlich viele viele erstmal noch gar nicht. Und dann kann man natürlich auch nicht in den ersten Gesundheitsmarkt und erst recht nicht mit freier Preiswahl. Das heißt, man muss schon relativ große Hürden haben, um den Antrag dann letztendlich stellen zu können. Wir haben kurz über die Datenschutzbestimmungen gesprochen. Da muss natürlich auch alles sicher sein, neben dem Medizinprodukt CE-Kennzeichen. Und dann selber, wenn man all das hat, kann es natürlich auch nochmal sein, dass das BfArM selber bei der Bewertung noch nicht ganz überzeugt ist. Das haben, glaube ich, auch viele zurückgezogen. Da kenne ich natürlich die Gründe nicht. Aber da ist auch bei uns gab es einige Nachfragen. Das wird sicherlich auch daran liegen. Wir hätten sogar gedacht, dass es noch deutlich mehr Anträge sind. Das heißt, manche Firmen haben wahrscheinlich auch erst gar nicht den Antrag gestellt.
Sie haben den Datenschutz genannt, den wir bei der elektronischen Patientenakte, auch bei der Corona-Warn-App, als einen großen Verhinderer auch kennengelernt haben, der manch vielversprechende Neuerung ausbremst. Wie ich es verstanden habe, ist der Knackpunkt bei den DIGAs, welche Firmen Sie dann mit der Weiterverarbeitung von Patientendaten beauftragen. Wie sieht es da bei Ihnen aus?
Genau, da gab es dann auch nochmal eine Regelung. Wir hatten vorher im Selbstzahlermarkt einen US-amerikanischen Hersteller mit dem Datenspeicherung beauftragt, wobei alle Daten in Deutschland oder am Anfang war es Europa, war es in Holland, später in Deutschland standen. Es war sogar eine Tochterfirma des US-amerikanischen Unternehmens und trotzdem galt das dann nicht mehr für den DIGA-Antrag. Da haben wir schon auch eine andere Rechtsauffassung gehabt. Da wird sich jetzt wohl auch noch mal was ändern, weil es war am Ende die sicherste Technologie. Das heißt, die Daten dort sind auch noch mal verschlüsselt und sehr viel Erfahrung dort. Insofern sind wir schon sehr sicher, dass die Daten so sogar am besten geschützt sind. Wir sind dann trotzdem umgezogen und langfristig allerdings, denke ich, geht es immer darum, wo ist die beste Technologie und man kann Daten ordentlich verschlüsseln. Wir alle arbeiten ja heute auch mit Banking, mit Internet und wir sind ja doch relativ sicher, dass nicht morgen sich irgendjemand in mein Bankkonto einhackt und eine Überweisung macht und haben da ja auch ein recht hohes Sicherheitsgefühl. Und gleichzeitig ist es halt sehr bequem, nicht zur Bank zu müssen für jede einzelne Überweisung. Jetzt im Gesundheitsbereich, wo sogar nochmal es nicht nur um Bequemlichkeit geht, sondern so viele Chancen drin liegen, dass die Daten halt auch benutzt werden, um den Patient vor schlechter Behandlung zu schützen. Das ist ja auch ein Teil von Datenschutz mal andersrum betrachtet. Da denke ich, ist es unbedingt notwendig, dass wir das nochmal anders sehen. Sie haben Corona auch angesprochen. Also es gibt ganz, ganz viele sinnvolle Anwendungsgebiete.
Oft genug, Herr Dahlem, kritisieren wir das zögerliche Tempo, mit dem wir hier in Deutschland unser Gesundheitssystem modernisieren. Bei den DIGAs liegt Deutschland, wenn ich es richtig sehe, vor dem Rest der Welt. Diese Erstattungsfähigkeit ist eine ziemliche Pionierrolle, die wir da eingenommen haben. Unglaublich, aber wahr, hätte ich fast gesagt. Aber was prognostizieren Sie? Wie wird es in 10 Jahren sein? Sind DIGAs ein fester Bestandteil, und zwar DIGAs made in Germany auch? Oder wird das zu einem Beispiel von vielversprechenden Neuerungen, die dann zu Herstellern aus dem Ausland abwandern, weil hier das Potenzial nicht erkannt wird?
Also erstmal teile ich das auch selbst. Wir sind wirklich auch sehr, sehr erstaunt und erfreut darüber, dass das jetzt mit dem digitalen Versorgungsgesetz doch sehr, sehr schnell ging. Wir haben in Deutschland vorher eine Förderung auch bekommen über den sogenannten Innovationsfonds. Das ist ein Fonds, der eingezahlt wird von den Krankenkassen, von den gesetzlichen Krankenkassen, um MSense in den ersten Gesundheitsmarkt zu bringen. Das galt damals als Fast Track. Die Studie ist heute noch nicht beendet, ist eine multizentrische, eine ganz große. Die läuft über 3 Jahre und da muss die noch ausgewertet etc. Das heißt, irgendwann hatten wir gedacht, wir gehen schon selbst ins Ausland, gucken jetzt auf andere Märkte, weil wir sind ja in 4, 5 Jahren dann im deutschen ersten Gesundheitsmarkt. Und dann, die Studie hat schon 1 Jahr gelaufen, kam dieses neue Gesetz, wurde auch sofort verabschiedet, alles wurde umgesetzt, wir konnten den Antrag stellen und sind heute mit MSense im ersten Gesundheitsmarkt, haben also unseren eigenen Fast-Track, den klassischen Weg, der als Fast-Track galt, nochmal überholt. Das ist schon mal wirklich auch eine gigantische Leistung vom Gesetzgeber, so schnell etwas umzusetzen. Und eben hat ja viele, viele andere Hersteller jetzt auch, also trotzdem immer noch wenig, hatten wir eben drüber gesprochen, dass viele dann an den Hürden scheitern. Es ist letztendlich natürlich auch wichtig, gute, hohe Hürden zu haben. Und jetzt in die Zukunft gerichtet, wo werden wir in 10 Jahren stehen? Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir eben das digitale Versorgungsgesetz erweitern auf 2B und auch 3er Produkte, also reine Software, die trotzdem ein höheres Risiko trägt. Denn nur dort haben wir letztendlich dann auch die Möglichkeit, über Patentschutz Sachen zu entwickeln, die langfristig nochmal auch höhere Preise halten, aber auch die hohen Entwicklungskosten rechtfertigen. Die Verhaltenstherapie, die haben wir ja nicht erfunden. Wir werden da auch, und das ist auch gut so, dann irgendwann Konkurrenz sehen. Dann wird das aber auch ein vielleicht niedrigpreisigeres Produkt langfristig. Und da wird dann keine Innovation sein, wenn man nur die Verhaltenstherapie noch besser zur Verfügung stellt. Ich habe ja schon gesagt, die gab es im Prinzip immer schon. Wir haben sie halt in die Hosentasche gepackt. Da ist dann aber auch ein Ende gesetzt. Die anderen höheren, innovativeren Produkte können wir in Deutschland gerade nicht auf den Markt bringen. Und wenn wir das jetzt blockieren, dann haben wir fast eher einen Innovationshemmer, weil wir haben schon Algorithmen heute entwickelt, die wir in MSense gar nicht freischalten können. Wir haben auch dazu die Studienlage noch nicht. Aber um an beiden zu arbeiten, so eine Studie auf den Weg zu bringen, brauche ich natürlich auch ein Geschäftsmodell dahinter.
Wir sprechen jetzt im Frühling 2021 miteinander, im Herbst wird der Bundestag gewählt? Passiert vorher noch etwas Entscheidendes? Und die andere Frage, wen müssen wir wählen, damit das so passiert, wie Sie es dargestellt haben? Also zum Wohle der Gesundheitsversorgung. Ganz unparteiisch, Herr Dahlem, ja, haben sich die Parteien da schon festgelegt in irgendeiner Weise?
Na, ich glaube, Gesundheit muss man natürlich noch mal breiter denken, als nur, dass Apps auf Rezept verschrieben werden dürfen. Und gleichzeitig, wir haben es ja alle gesehen, Herr Jens Spahn ist jetzt nicht Bundeskanzlerkandidat geworden. Das heißt, er wird zumindest, wenn die CDU gewinnen würde, wahrscheinlich eher Gesundheitsminister bleiben und nicht Bundeskanzler. Insofern an der Stelle sehe ich dann keine Gefahr. Aber auch wenn er nicht, also die CDU nicht an die Regierung kommt, sehe ich nicht, dass ein neuer Gesundheitsminister, eine neue Gesundheitsministerin da das nochmal zurücktritt, also dreht. Das wäre jetzt, wo wir da Spitzenreiter sind, Vorreiter sind in dem Bereich, das wäre Wahnsinn. Diese Sache muss man weiter öffnen. Das kann dann etwas langsamer gehen. Das kann aber auch mit Jens Spahn langsamer gehen. Man muss ja mal gucken, wo man jetzt wirklich seine Energie reinsetzt. Und Gesundheit ist ein so wichtiges Feld, dass ich dann auch verstehe, dass erstmal andere Dinge vorgezogen werden. Wir wünschten uns natürlich die höchste Geschwindigkeit auf der Digitalisierung. Aber das ist natürlich nicht immer die Priorität. Aber ich denke schon, dass alle Parteien hier sehen, dass es auch eine echte Chance ist. Auch eine Chance letztendlich. Wir haben jetzt immer über die hohen Preise gesprochen, für die ich auch absolut stehe, aber es sind natürlich auch Einsparungen möglich, extreme Einsparungen, wenn ich bei der Migräne wieder an die Prophylaxe denke. Die meisten medikamentösen Prophylaxen, die wir vielleicht auch ein Stück weit ersetzen, haben enorme Nebenwirkungen und die Akuttherapie auch, die gehen auf die Nieren, da gibt es langfristige Folgeschäden. Also insofern, ich glaube, Daten vernünftig zu verwenden in der Medizin ist erstmal auch ein Einsparpotenzial und da denke ich, ist jede Partei jeglicher politischer Couleur sehr offen für, zumindest wäre das meine Hoffnung.
Es hört sich ganz so an, als ob wir uns mit den DIGAs in den kommenden Jahren noch das eine oder andere Mal beschäftigen würden, Herr Dahlem. Ein Thema durchaus für die Zukunft und Sie sind ein echter Pionier dabei. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für den Brainsnack.
Sehr gerne und vielleicht reden wir ja dann in 5 Jahren nochmal und schauen, wo wir dann wirklich stehen in Deutschland und weltweit.
Unbedingt.
Sehr gerne.